Ja, der Wolfgang hat schon anklingen lassen, so vom Kirchenjahr starten wir sozusagen mit der Passionszeit. Und dieses Jahr, wenn ich dran bin, warte, was die Kollegen so machen. Also letzte Worte Jesu, wir werden, sind ja insgesamt 7 Stück. Ich bin jetzt aber nicht 7 Wochen am Stück dran. Reicht für nächstes Jahr noch ein paar. Aber wir fangen heute da an. Letzte Worte sind ja immer etwas interessant und auch spannend. So, wenn sich das Leben zu Ende neigt und der Betroffene das spürt, dann ist ja oft das, was noch gesagt wird, oft auch wichtig. Es gibt ja manch berühmtes Zitat von Menschen, von berühmten Menschen. Kennt man dann vielleicht. Der Goethe soll ja gesagt haben, mehr Licht. Das kann es auch keiner mehr nachprüfen. Aber so ist es überliefert. Jetzt vielleicht von wenigen Berühmten, mit denen wir zu tun hatten, sage mal, ich weiß noch, was mein Vater zuletzt gesagt hat, als ich ihn traf, oder meine Mutter, oder wer auch immer, wo man sagt, ja, das hat man dann oft noch inhaltlich oder vielleicht sogar wortwörtlich in Erinnerung. Bei Jesus sind es, interessanterweise sagt man ja, die 7 Worte sind aber eigentlich 7 Sätze, auch wenn sie kurz sind. Nicht bloß 7 Worte, sondern 7 kurze Sätze, die uns überliefert sind, sehr einprägsam und ich denke auch vielen von uns bekannt. Und das allgemeine Umfeld der Kreuzigung ist uns ja sicher bekannt. Einerseits, andererseits ist es doch oft sehr abstrakt. Also wenn man sich so ein bisschen versucht, das vorzustellen am Kreuz, äußerst schmerzhaft. Äußerst schmerzhaft. Es braucht oft die letzte Kraft, weil die Zeit davor war ja auch schon kraftraubend, um sich da so einigermaßen aufrechtzuerhalten. Weil wenn man so zusammengesunken ist, hat man Atemnot bekommen. Und in diesem Zustand überhaupt noch was Sinnvolles zu sagen, finde ich schon sehr anspruchsvoll und umso bemerkenswerter, was da dann eben gesagt wird. Der erste Satz, weiß jemand, was der erste Satz war? Jetzt können wir ein kleines Bibelquiz machen. Was war der erste Satz am Kreuz? Ah, Wolfgang ist nicht bloß ein guter Lehrer, ein guter Schüler. Kann die Frage beantworten. Genau. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Steht im Lukas 23. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also die Szene in wenigen Worten beschrieben, links und rechts jeweils noch ein anderer, echte Verbrecher würden wir sagen, die das verdient hatten zu sterben. Ob sie es jetzt verdient haben, so zu sterben, lassen wir mal dahingestellt. Die Bibel ist oft sehr sachlich in ihrer Beschreibung. Da heißt es dann einfach, sie kreuzigen ihn. 3 kleine Worte. Also da steckt ja wirklich viel dahinter. Das Leiden, was damit verbunden ist, spart der Text praktisch aus. Gleichzeitig muss man sagen, die Hörer bzw. Leser damals hatten das ja alle noch viel, viel, viel besser vor Augen wie wir. Denen muss man nicht erklären, was eine Kreuzigung ist. Die hatten wahrscheinlich schon mehrere, das gab es ja leider andauernd, mehrere gesehen und wussten, wie das ist, braucht man da nicht so ausmalen. Unser Wort taucht eben da auch auf, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich habe dann immer eine spannende Frage. Scheinbar hört ja niemand richtig zu. Also es steht jetzt nicht beschrieben, dass da eine große Betroffenheit das auslöst, wo man sagt, ach so, ja, könnte da sein, dass ich jetzt Vergebung brauche. Ne? Ich glaube, die meisten, wenn sie es überhaupt verstanden haben, so laut wird Jesus vielleicht gar nicht gesprochen haben. Die meisten haben vielleicht gedacht, ich bin damit sicher nicht gemeint. Ich bin damit sicher nicht gemeint. Ich bin nicht schuld, dass du hier stirbst, Jesus. Das hast du dir doch am Ende selbst zuzuschreiben. Also wir werden im Verlauf der Predigt sehen, ganz so einfach kann man es sich jetzt auch nicht machen. Aber viele denken ja so, also damit habe ich jetzt nichts zu tun. Und ich stelle immer fest, wenn ich den Eindruck habe, ich habe mit einer Sache nichts zu tun, dann höre ich auch schon gar nicht mehr richtig zu. Ne? Da wird was verhandelt, was, da geht es nicht um mich. Der Text selber verrät aber im Grunde schon eine Sünde, denen sich vielleicht die Menschen jetzt rund ums Kreuz gar nicht so bewusst sind. Viele, die spotten über Jesus, ohne zu wissen, warum Jesus wirklich stirbt und sterben muss. Also es geht Jesus schon um jeden Einzelnen, der da am Kreuz steht, denn jeder von denen, die da stehen, braucht Vergebung. Viele hätten sich ja viel mehr gewünscht, ein Wunder. Die hätten sich ja gewünscht, Mensch, das wäre doch toll, wenn Jesus da vom Kreuz runtersteigen würde und na. Also ehrlicherweise wäre das die größte Katastrophe für uns alle gewesen, wenn Jesus nicht gestorben wäre. Auch wenn das Wunder großartig wäre. Also viel wichtiger, und das kommt nämlich gleich praktisch zum Ausdruck, das hat der Wolfgang am Anfang auch schon schön angedeutet, um was geht's denn, warum ist Jesus geboren? Das hängt wieder mit dem Sterben zusammen. Vergebung. Und wer die Lieder jetzt noch so halb im Kopf hat, das war bei allen Liedern ein Stichwort. Ne? Vergebung. Um das geht's doch. Nicht um vom Kreuz runter zu steigen. Jeder von uns braucht im Grunde Vergebung und wir werden sehen, im Grunde braucht auch jeder dieses Wort. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht jene, schon gesagt, die ihn verspottet haben. Andere haben ihn geschlagen. Anderen, Petrus, ihn verraten. Ganze Menschenmassen haben gebrüllt, kreuzige ihn. Also, da steckt viel drin. Und zu allem wird eigentlich gesagt, Vater, vergib ihnen, denn, können auch sagen, sie waren gar nicht bewusst. Also sie wissen es nicht, sie waren gar nicht bewusst, was sie da tun. Und ich habe mir überlegt, also ich jetzt wirklich eine sehr abstrakte Überlegung, aber was hätte man am Kreuz jetzt noch sagen können? Also man hätte sich ja aufregen können, dass sie ihn unschuldig ans Kreuz bringen. Man hätte über andere schimpfen können. Man hätte also nochmal das Unrecht der Welt irgendwie beklagen können. Tut er ja alles nicht. Er wünscht für die, die ihm eigentlich Ungutes hier tun, wünsche ihnen Gutes, wünsche ihnen Gnade. Muss man fragen, wow, wie ist denn das eigentlich möglich? Also entweder, und ich glaube, damit hat es schon zu tun, er lebt konsequent. In der Bergpredigt sagt er, liebet eure Feinde. Ja, und da sind ein paar dabei. Nicht einfach, aber Jesus sozusagen bis zur Extremsituation, ja, er lebt die Liebe. Und damit gewinnen dann auch die eigenen Worte an Gewicht, wenn man das dann selber auch so lebt. Sonst fällt ja oft der gute Vorsatz in sich zusammen, der gute Hinweis, was alles richtig wäre. Wenn man sagt, na, wenn es drauf ankommt, macht er es ja auch nicht. Also bei Jesus kann man sagen, der hat es bis zum allerletzten Tropfen hier auskosten müssen und trotzdem gesagt, ich liebe die Feinde und bitte für sie um Vergebung. Es zeigt eine innere Haltung an der Situation selber, verändert es ja zunächst nichts. Jesus sieht ja auch in dieser Ablehnung, die ihm da entgegenschlägt, durchaus auch eine Sünde. Zu sagen, es braucht eigentlich auch Vergebung, dass die Leute den Glauben ablehnen, dass sie mich ablehnen, dass sie eigentlich sogar, also die Kreuzigung sollte ja das alles jetzt ausrotten, was Jesus so mit sich bringt. Aber es wurde ja nicht ausgerottet, es wurde ja eigentlich dann eher noch ins Leben gerufen, nach der Auferstehung wieder sozusagen. Also, Jesus sagt, ich biete Glauben an und ich gebe es auch. Eine wichtige Botschaft, die ich hier kurz notiert habe. Liebe ist stärker als Hass und Vergebung größer als jede Verbitterung. Jesus weiß nämlich, also Hass oder Verbitterung, das zerstört Menschen. Also entweder es zerstört die, gegen die sich der Hass richtet, wenn ich Macht dazu hätte. Na, zu sagen, ja, da, je nach Möglichkeit, die werden in irgendeiner Form fertig gemacht. Gleichzeitig weiß Jesus aber auch, dass so Hass oder Verbitterung eigentlich oft dem, der hasst bzw. verbittert ist, dass es dem am meisten schadet. Der ist immer sozusagen, gedanklich zumindest und körperlich manchmal, der ist immer gebunden an diese Sache. Und man merkt es oft, dass Leute immer das Gleiche erzählen, immer diese eine Geschichte, wo sie sich ungerecht behandelt fühlen und immer, immer, immer. Die sind ganz gebunden. Das schadet ihnen selber am Ende. Und dem, der es getan hat, der weiß vielleicht gar nichts davon oder lebt schon lange nicht mehr oder wie auch immer. Jesus sagt, Vergebung überwindet, Verbitterung, Liebe ist stärker als der Hass. Und da setzt Jesus auch immer wieder an, obwohl er jetzt manchmal auch klar ist in dem, was er sagt, aber die Liebe, die ist eigentlich immer größer. Ich habe da so ein Zitat gelesen, Jesus stirbt am Kreuz als Versöhnter. Er nimmt seinen Ärger, seinen Schmerz, seine Ohnmacht nicht mit ins Grab, sondern überwindet sie. Also Jesus lässt sich von der Situation nicht lähmen, sondern sagt, nee, auch jetzt, ich vergebe und damit lasse ich das in gewisser Weise auch hinter mir. Und interessanterweise, also gibt ja manchmal so diese Filme, na, dann wird jemand Unrecht getan und dann kommt er wieder frei oder wie auch immer. Und was macht er dann? Dann nimmt er Rache an denen, die ihn in diese schwierige Situation gebracht haben. Das war ja überhaupt nicht das Modell von Jesus. Hat ja nicht nach der Auferstehung gesagt, so Pilatus, hier bin ich wieder, aber jetzt, ne, Herodes, jetzt geht's andersrum, ne, jetzt bin ich mal am Drücker. Nee, das hat er ganz hinter sich gelassen, das spielt gar keine Rolle mehr. Ne? Das, was menschlich manchmal noch so ganz groß auch im Leben ist. Das alles spiegelt also der Satz wieder, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe die Frage, wussten sie wirklich nicht, was sie tun? Oder wer wusste denn nicht, was er tut? Das ist ehrlich gesagt eine schwierige Frage. Also, so Soldaten sagen ja in solchen Situationen dann gern, ich habe nur Befehle ausgeführt. Ja, also, das ist immer so. Ich habe ja nur Anweisungen umgesetzt. Also, die haben kein Schuldempfinden wahrscheinlich gehabt. Dann trotzdem haben sie sicher gewusst, dass es unglaubliche Schmerzen macht. Und ich glaube auch, dass es nicht nur um die ganz unmittelbar bei der Kreuzigung Beteiligten gehen, sondern, ich habe schon ein paar Namen genannt, der Pilatus, der Herodes, die Knechte, die Juden, die alle Kreuzige ihn geschrieben haben und andere sind ja alle mit in diesen Satz eingeschlossen. Manche versuchen dann zu erklären, sagen, ja, das Grundproblem war wahrscheinlich, dass sie nicht wussten, dass Jesus Gottes Sohn ist. Vielleicht war das ihre Sünde. Und dass das ihnen vergeben wird, sicher auch. Andererseits muss man sagen, selbst die Römer haben ja ans Kreuz diese Abkürzung INRI geschrieben, Jesus von Nazareth, König der Juden. Also, und ich glaube, auch viele Juden hatten es durchaus kapiert. Also, auch hier eine spannende Frage. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich nicht wussten oder manche wussten, aber das Schöne ist ja, die Vergebung gilt ja nicht bloß für die, die es nicht wussten. Na, man kann sagen, die es wussten, für die gilt die Vergebung auch. Ne? Also es ist wirklich eine umfassende Vergebung. Und das ist ja so die entscheidende Frage. Deshalb ist ja Jesus eigentlich gestorben für die Vergebung. Ohne Sterben keine Vergebung der Sünden. Wir hatten jetzt ja vergangenes Wochenende die Freizeit vom biblischen Unterricht. Und da war das auch nochmal ein wesentlicher Inhalt, dass die Kinder da, die sind ja so 12 Jahre alt, dass sie nochmal verstehen, warum musste Jesus sterben. Dass man sagt, ja, ganz früh im Alten Testament, da gab es auch schon Vergebung der Sünden über so ein Lamm, das da geopfert wird. Ja, die Verena hat meine Kunstwerke gesehen, da meine Lämmer, die ich da versucht habe zu malen. Sie wurden aber immer besser. Ja, es wäre kein Verkaufsschlager. Aber also dieses Lamm, na, das gestorben ist, zu sagen, vielleicht für den Betroffenen, der gesündigt hat, für eine Familie, selbst am großen Versöhnungstag wurde ein Opfer gebracht für das ganze Volk. Und es hat gleichzeitig die Begrenztheit des Opfers zum Ausdruck gebracht. Es musste immer wiederholt werden. Und zwar auch also Personenmengen begrenzt. Also mehr übers Volk Israel ging es nicht raus. Und Gott hat ja gesagt, hatte schon lange den Plan zu sagen, wir brauchen was anderes. Wir brauchen einen anderen großen Versöhnungstag, einen noch viel größeren. Ich möchte gerne mit allen Menschen wieder in Beziehung kommen, deshalb brauchen alle Menschen Vergebung. Und es braucht ein ganz großes Opfer. Und Gott hat im Grunde gesagt, das nützt nur, wenn ich mich selber, beziehungsweise wenn ich mir einen Sohn opfere, stellvertretend, der ohne Sünde stirbt. Dann hört es nämlich auf mit diesem sich wiederholenden Opfer. Und es ist ein für alle Mal gültig, ein für alle Mal für alle Menschen zu jeder Zeit. Also das wirklich ganz große Opfer. Und dieses Opfer wurde gebracht. Und das ist so der ganz wesentliche Unterschied und das muss man auch verstehen. Vergebung braucht ein Opfer. Weil an dieser Theorie oder an dieser Theologie, da wird heute überall rumgesägt. Das möchte man gern verändern. Also das an dieser grundlegenden Sache, dass Vergebung ein Opfer braucht, möchte man immer ein bisschen absägen. Man sagt, ach was, das hätte doch anders gegangen und so. Und ist ja fast so noch ein bisschen drastischer, es braucht ja ein blutiges Opfer. Ich sage ja dann immer, wenn Jesus am Herzinfarkt gestorben wäre, wäre zu wenig gewesen. Und es scheint natürlich heute vielen ein bisschen unmenschlich und so. Ja, also ich finde es auch unmenschlich, dieses Sterben. Aber es brauchte dieses Opfer. Und wer da sagt, das braucht es nicht, oder das, der sägt am Fundament des Glaubens. Ja. Deshalb habe ich versucht, beim biblischen Unterricht den Kindern das auch nochmal deutlich zu sagen, weil die vielleicht im Internet auch alles Mögliche hören und dass sie, wenn es geht, nicht gleich verunsichert sind, sondern sagen, nee, nee, wir haben es zumindest mal vom Reinhard gehört. Und ich hoffe dann, dass sie mir glauben. Also, das ist also das Grundlegende, dieses Opfer, damit wir Vergebung haben. Und das führt eben dann wirklich zum größten Geschenk, das wir haben können. Nämlich, dass wir Vergebung haben durch den Glauben. Wenn wir es, ja, Jesus bekennen, haben wir Vergebung. Und das ist das große Geschenk, das wir haben. Und dieses große Geschenk wird in diesem ersten Satz deutlich. Und ich denke, deshalb war es auch der erste Satz. Man überlegt ja mal, warum ist das der erste Satz und das ist der letzte. Also meine Theorie wäre, dass es der erste Satz ist, weil es das Wichtigste ist. Zu sagen, am Kreuz gibt es die Vergebung. Am Kreuz gibt es die Vergebung für uns alle. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann nochmal gedacht, wenn ich mal zu uns, zu mir komme. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich abends ins Bett gehe, betrachte ich mich nicht immer als der weltgrößte Sünder. Ja, ich gehe manchmal ganz zufrieden ins Bett. Ich zähle abends auch nicht mehr alle Sünden auf, die ich jetzt heute vielleicht begangen habe. Also ich denke eher so, heute hat es insgesamt gepasst. Und dabei bin ich mir völlig bewusst, dass jetzt nicht alles ganz einwandfrei war und vor Jesus alles Bestand hätte, aber es ist doch offensichtlich so, dass wir alle so ein gewisses Raster haben, wo wir sagen, ach ja, entweder nimmt man es schon gar nicht mehr als falsch wahr oder sagt, naja, so schlimm war es ja nicht. Also wir alle haben so einen kleinen Filter und der hilft uns auch im Leben zu sagen, also so ein gewisses Niveau an Fehlerhaftigkeit, mit dem leben wir halt. Ne? Also deshalb fühle ich mich abends jetzt nicht immer als großer Sünder. Ich denke auch nicht über Sünden nach, die mir gar nicht bewusst sind, weil die sind mir ja gar nicht bewusst, aber die gibt es natürlich auch. Aber ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass wir diesen Zuspruch für uns alle nehmen können. Und da, wo es mir bewusst ist, das ist ja so die eine Seite, ja, da ist mir sehr bewusst. Aber manchmal ist es tatsächlich auch so, wo ich sage, hoppla, vielleicht gibt es da unbewusste Sünden, deren ich mir auch gar nicht bewusst bin, beziehungsweise die auch, wie soll ich sagen, unabsichtlich passiert sind. Also ich mache ja manchmal auch so ein bisschen, so vielleicht so ein bisschen humorvolle Bemerkungen, aber ich habe schon gemerkt, manchmal gibt es so einen, der nicht lacht. Ist nicht bloß, weil er müde ist oder nicht aufgepasst hat. Manchmal trifft man einen auch ein bisschen. Sagt, irgendwie hat man so was gesagt, was den jetzt ein bisschen trifft. Und der vielleicht sagt, also, ne? Aber ich habe das gar nicht wahrgenommen. Also ihr könnt glauben, wenn ich was humorvoll sage, ich meine es nie böse, Leute. Ne? Aber es könnte trotzdem sein, es trifft jemand. Einen wunden Punkt berührt. Oder ich gebe einen Ratschlag, weil ich jetzt gern helfen will. Und mein Gegenüber hätte sich aber gefreut, ich hätte einfach bloß zugehört und Anteil genommen, als zu diesen 347 zu gehören, die immer einen Ratschlag geben. Den der übrigens auch schon 27 Mal gehört hat. Ja. Manchmal vermittelt man mit einem Ratschlag, ja auch du, viel mehr Zeit habe ich nicht, aber du könntest ja. Und dann fühlt er sich vielleicht auch verletzt. Und im Nachhinein denke ich bei den eigenen Kindern auch, dass man vor lauter Gutmeinen mit den eigenen Erfahrungen, mit denen man sie überschüttet, manchmal auch etwas den Freiraum zur eigenen Entfaltung genommen hat. Mach's doch so. Das ist ja kein schlechter Vorschlag, aber damit ist ja jede Kreativität schon wieder ein bisschen eingegrenzt. Weil als Kind weiß man ja, wenn man es nicht so macht, heißt ach, hast anders gemacht. Also, ja, das sind ja vielleicht so unbewusste Sachen. Und auch nicht, weil man es böse meint. Aber das steht auch unter diesem Wort. Ne? Steht auch unter diesem Wort. Und ich muss sagen, jetzt geht's mal so, ich werde langsam älter. Und wenn man so zurückdenkt, denkt man, man hat auch manches versäumt, indem man es nicht gemacht hat. Ich habe ja nur ein paar Sachen aufgezählt, die ich gemacht habe. Aber manchmal hat man ja auch Dinge nicht gemacht und ist dadurch auch an anderen schuldig geworden. Und dann muss man sagen, warum hat man es nicht gemacht? Also es sind manchmal echt billige Gründe, die man dann so ins Feld führt. Bitte eine Trägheit, die man vielleicht hatte oder was weiß ich. Egal, es steht unter diesem Wort für uns alle. Für uns alle, egal was wir vielleicht unbewusst gemacht haben oder unbewusst oder nicht gemacht haben. Es steht unter diesem Wort. Und das ist ein großes Geschenk für uns alle, dass ich, egal wann es mir auffällt oder selbst wenn mir es nie auffällt, ich sagen kann, das gilt auch für mich. Vater, vergib Reinhard in diesem Fall, denn er wusste nicht, was er tut. Er hat es nicht mal bemerkt. Aber das gilt dann auch für mich. Und es ist dann auch wirklich schön, dass ich im Leben dann nicht immer nach Schuld suchen muss. Wo ist da noch was? Und hoffentlich alles in Ordnung. Ich brauche auch an Schuld nicht kleben zu bleiben. Manchmal fällt einem was auf und sagt, ach du liebe Zeit, das wird mir jetzt erst bewusst. Das ist aber zu dumm. Brauche ich zumindest innerlich auch nicht kleben zu bleiben im Blick auf Gott, sondern kann sagen, du hast damals schon gesehen, er stand auch da unter deiner Vergebung. Und ich brauche auch nicht immer so leicht gebeugt durchs Leben laufen und denken, ach du liebe Zeit, da gibt es noch so viel Unbewusstes, Unbemerktes. Brauche ich auch nicht. Alles steht unter diesem Satz. Und nachher werden wir es im Vaterunser auch wieder formulieren. Wir bekommen nicht bloß Vergebung von Gott, sondern wir sollen es auch weitergeben. Also einerseits können wir das ja als kleine Aufgabe bis Karfreitag nehmen. Wir haben jetzt ja noch ein bisschen, wo man sagt, ach, ja, da ist schon noch so eine Sache, da wäre es gut, wenn wir die noch klären könnten. Bis Karfreitag ist ja noch ein bisschen zu sagen, da könnte doch Karfreitag und Ostern vielleicht nochmal ganz anders erlebt werden, wenn ich sage, du, da bin ich jetzt nochmal eine Sache angegangen, da habe ich schon länger gemerkt, dass ich noch ein bisschen, ne, spreche ich das jetzt mal an und kläre das voll. Ne? Wo ist noch was offen? Wo können wir da eine Spannung zu einer gewissen Lösung führen? Und das ist ja dann schön, weil das Gleiche, was ich sage, was ich so als großes Geschenk empfinde, die Vergebung von Gott her, also sagen auch die Vergebung von Menschen, ist ja unheimlich bereichernd. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Sonderfälle mit der Vergebung. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ja, da ist einer schuldig an mir geworden, aber der ist inzwischen schon gestorben. Letzten Sonntag, da haben wir mit dem biblischen Unterricht in Gottesdienst in Nördlingen da besucht und da ging es um schlechtes Reden. Und da ging es um die Frage, wo sind so Sätze in mir drin, die jetzt irgendjemand gesagt hat, aber irgendwie beschäftigen sie mich immer noch. Und vielleicht von jemand, der schon gar nicht mehr lebt. Ne? Jetzt ist ja schwierig, mit dem nochmal ins Gespräch zu kommen. Da gilt auch dieser Satz. Da gilt auch dieser Satz, zu sagen, der hat es ja vielleicht noch nicht mal bemerkt damals, als er diesen Satz gesagt hat. Das ganz schlecht lief. Aber zu sagen, ich kann da auch vergeben und sagen, ich möchte das jetzt innerlich auch loslassen, ich vergebe es dem, auch natürlich mit dieser Rückwirkung zu sagen und es entlaste dann vor allem auch mich. Zu sagen, ich trage es nicht mehr mit mir rum. Ich versuche mich von diesem Satz zu lösen. Das geht vielleicht nicht von heute auf morgen, aber ich mache mir es mal bewusst. Noch schwieriger ist ja, wenn jemand was gemacht hat, der lebt noch, aber er hat es nicht bemerkt. Also jetzt kann ich den Jörg ganz harmlos als Beispiel nehmen, der ist auch ein ganz lieber Mensch. Also wenn jetzt der Jörg mir irgendwas Dummes gesagt hätte. Und ich würde zu Jörg sagen, du warst ja da, wo ich da mal beim ersten Mal im GLK war, das war schon vor 12 Jahren, da hast du gesagt. Und der Jörg wäre jetzt so ein bisschen ein Stoffel, sagt man schon, wer bist, und er sagt, also ich weiß es nicht mehr. Da sage ich doch, so und so war es. Sagt er, also so wo man sagt, jetzt würde mir ja gern was klären, und der andere, das läuft so ein bisschen ins Leere, weil der es gar nicht so wahrgenommen hat oder was weiß ich was, von allem nichts mehr wissen will. Das regt dann eigentlich dann auch noch mal ein bisschen auf vielleicht. Also wie gesagt, Jörg ist da völlig unbedenklich, gell? Ich weiß nicht mehr, was der im ersten GLK vor 12 Jahren gesagt hat. Wahrscheinlich herzlich willkommen oder sowas. aber auch dazu sage, Herr, also da möchte ich dann auch diesen Satz und sage, Herr, ich möchte ihm vergeben, er wusste es damals nicht oder kann sich nicht mehr daran erinnern. Er wusste nicht, was er tat, was es bei mir auslöst. Aber da kann man sagen, also wir sehen, man kann das praktisch in allen Dingen durchspielen, wo ich Vergebung brauche und wo ich Vergebung weitergeben muss. Und vielleicht ist das sogar manchmal auch das Schwerste, wenn ich mich entschuldigen muss. Ja, ich sage, Wolfgang, du hast mal da einen falschen Ton gespielt, das müssen wir auch noch da. Ne? Dann bist ja der Wolfgang der Schuldige. Aber wenn ich jetzt zum Wolfgang sagen muss, Wolfgang, ich habe dich da die schweren Tische da allein tragen lassen, da beim Seniorennachmittag. Ich lasse den Wolfgang das nie allein tragen. Aber da hat man sich selber entschuldigt. Das kostet ja manchmal Überwindung, weil man sagt, ich weiß auch nicht, so schlimm war es doch jetzt auch nicht. Also man versucht sich ja doch so ein bisschen als halbwegs guter Mensch noch so zu retten. Aber wenn man sagt, okay, es kann auch viel lösen. Also der Ehepartner ist manchmal auch ein guter Mensch, um sich zu entschuldigen. Mit dem geht man manchmal ein bisschen ruppig um wie mit dem Rest der Welt. Warum auch immer. Wenn man vielleicht denkt, der müsste es aushalten oder was weiß ich warum. Also sage du, das war jetzt nicht so gut. Entschuldigung. Oder vielleicht wenn nicht, passiert es am Hauskreis mal, dass man sagt, also ich sehe das ganz anders und es kommt so ein bisschen hart raus und andere denken, hoppla, jetzt habe ich mich da vorbereitet, bumm. Da ist ja manchmal auch viel geklärt, wenn man sagt, du, es war jetzt nicht so gemein, da war ich halt geschwind so ein bisschen. Ne? Dann lässt sich ja da auch vieles wieder klären oder am Arbeitsplatz. Vielleicht sagt man, jetzt war ich auch nicht der gute Kollege, der ich eigentlich gern wäre. Bitte noch ein bisschen auflaufen lassen da. Wie gesagt, so dieses Wechselspiel von Vergebung bekommen und Vergebung gewähren. Und ich glaube, das ist ein gutes Wechselspiel und ein Geschenk für alle, für die, die Vergebung bekommen oder die sie gewähren. Also wie gesagt, und alles ist irgendwie da drin in diesem Satz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Alles da drin. Wie gesagt, das Bekannte ist, Bewusste ist ja oft relativ noch klarer wie das, was man nicht bewusst ist. Aber ich finde, da ist alles drin. Und deshalb finde ich das so wertvoll, dass Jesus das ganz am Anfang einfach sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch mal zu unterstellen, der andere hat es vielleicht nicht bemerkt oder nicht gewusst. Weil manchmal denkt man, das hätte er doch merken müssen. Neuer hat es manchmal nicht bemerkt. Steckt alles drin. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das große Geschenk am Kreuz für uns. Alle Sünden sind vergeben. Die Bewussten und die Unbewussten. Komplett. Das große Geschenk vom Sterben von Jesus. Amen. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass du diesen Satz gesagt hast, dass er überliefert ist, dass wir ihn bis heute haben und dass er so umfassend ist, alles drin. Ja, ich habe so oft gedacht, na, die Sünde, ein Bewusstsein ist das Problem. Nee, oft sind es die Unbewussten, das sind noch die viel blöderen, weil es da nicht zu einer Entschuldigung kommt oder nicht zu einer Erklärung, weil es eben gar nicht bewusst ist, einer Seite zumindest. Aber danke, dass du das alles geklärt hast von deiner Seite her, auch wo wir an dir ganz unbewusst schuldig geworden sind, aber auch an Menschen. Und so möchte ich dich einfach bitten, dass du uns die Kraft gibst, zu vergeben. Ah, da, wo es das Gegenüber nicht bemerkt hat oder auch nicht einsieht, weil es auch zum Guten ist, zum Guten für uns, weil dafür bist du auch gestorben, dass es für uns zum Guten ist, wenn wir vergeben. Ja, Vater, du weißt, wo in der kommenden Woche vielleicht schon wieder die Herausforderungen sind, wenn wir Menschen begegnen, mit denen wir uns schwer tun oder Situationen sind, wo wir nicht richtig reagieren. Aber da kannst du dir das auch helfen, uns zu erinnern und mit deiner Kraft auch die richtigen Handlungsweisen, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Weil ich aber sonst die Herausforderungen sind, und ich bitte dich da einfach für deine Kraft und deine Hilfe und danke, dass du da bist. Amen.